dass eigentlich all das, was im E-Markt so richtungsweisend ist, im Moment in China passiert. Wenn es in China zuckt, dann fangen wir hier mächtig an zu husten. Also wir sind eigentlich auf der Bergbauseite oder auf den Potenzialen in Europa super aufgestellt. Und wir haben auch mit dem Beispiel AMG, Sie haben es genannt, oder auch Rio Tinto oder in Frankreich mit Imerys Unternehmen, die die Wertschöpfungskette weiterverfolgen wollen und eben Carbonat und oder Hydroxid schon bereitstellen wollen für diese möglicherweise entstehende Industrie der Kathoden- oder Zellfertigung hier in Europa.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast wieder hier im Podcast, zum dritten Mal dabei, Michael Schmidt. Grüß Sie.
Ich grüße Sie.
Herr Schmidt, Sie sind Lithium-Experte der deutschen Rohstoffagentur DERA, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Lithiumabbau in Europa, Herr Schmidt, in unserem letzten Gespräch, da haben Sie eigentlich das genau gefordert. Also wenn man es ernst meine mit der Elektromobilität, dann müsse man eigentlich Lithium in Europa abbauen, um auch so eine gewisse Unabhängigkeit von China zu erlangen. Jetzt sprechen wir heute über das Projekt in Serbien, über das auch schon sehr, sehr viel berichtet wurde. Begrüßen Sie denn erstmal ganz grundsätzlich dieses Projekt dort?
Ich schließe mich einfach mal mir selber an, also das, was ich in unserem letzten Gespräch gesagt habe. Ja, natürlich sollte man das unterstützen, denn die Europäische Union hat ja auch im Rahmen des Critical Raw Materials Act, der ja im Übrigen auch sozusagen ein Gesetz ist, was in Kraft getreten ist dieses Jahr und welches ja fordert 10% Bergbau in Europa. Also genau das fordert, was wir auch im Endeffekt gesagt haben, was wir brauchen in Europa. Also unter dem Gesichtspunkt ist so ein Projekt natürlich zu begrüßen. Und natürlich auch ein so großes Projekt zu begrüßen. Und wenn Sie sich vor Augen führen, wir haben ungefähr 20 Projekte in Europa. Da ist es sozusagen ein kleiner Baustein in dieser gesamten Industrie, die ja in Europa entstehen soll, tatsächlich.
Erzählen Sie mal, wie viel Lithium kann man denn tatsächlich dort in Serbien eines Tages fördern? Wie hoch ist das Potenzial im Jadartal dort in Serbien?
Ich glaube, wir müssen von vornherein erstmal klarstellen, das Vorkommen, was dort in diesem Jadartal ist so die sogenannte, oder ist eine Typlokalität, dieses Mineral, was neben Lithium ja auch noch Bor enthält, was auch sehr, sehr wichtig ist, kommt nur dort vor oder ist bis dato nur dort gefunden worden. Und vom Vorkommen her kann man sich das vorstellen. Ich glaube, das Unternehmen gibt an, im Moment so eine Reichweite von 1,2 Millionen Tonnen Lithium. Und ich habe eben schon gesagt, wir haben im Moment so plus minus 20 Projekte in Europa und unter den, wir nennen das immer konventionellen Vorkommen, also die Festgesteinsvorkommen, ist es tatsächlich das größte in Europa oder das zweitgrößte. Es wechselt sich immer so ein bisschen ab mit dem, was wir im Erzgebirge auf der deutsch-tschechischen Seite haben. Aber es ist eins der größten Projekte in Europa und die Produktionsmenge ist, ich glaube, die letzten Unternehmensangaben, kann man öffentlich auch lesen, waren so knapp 60.000 Tonnen Lithiumcarbonat. Das kann man umrechnen, das sind so 10.000 bis 11.000 Tonnen Lithiummetallinhalt. Und das ist für so ein Einzelprojekt tatsächlich schon sehr groß, wenn man sich vor Augen führt, dass die Projekte sonst im Schnitt eher so, ja, 10, 15, vielleicht 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent aufweisen.
Damit wir das vielleicht so ein bisschen besser verstehen, können Sie es vielleicht mal umrechnen in so eine 50 Kilowatt Antriebsbatterie? Wie viele könnte man da jährlich mit versorgen?
So 50 Kilowattstunden, das ist vollkommen richtig. Das ist so der goldene Schnitt oder goldene Durchschnitt im Moment. So ein Fahrzeug benötigt je nach Zellchemie über den Daumen plus minus 5 Kilogramm Lithiuminhalt. Also mal 5, ungefähr 25 Kilo Lithiumcarbonat-Äquivalent. Und mit der Produktionsmenge, die ich gerade genannt habe, und so einer durchschnittlichen Batteriegröße, wären das so 2,2 Millionen Autos. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir machen die Batterie nur noch 25 Kilowattstunden groß, dann sind wir bei 4,4. Oder wir machen 100 Kilowatt, dann sind wir bei 1 Million Autos. Also am Ende des Tages ist die Frage, wie viele Autos wir damit ausstatten können oder produzieren könnten, abhängig davon, wie groß wir die Batterie wählen. Und die ist natürlich, also da hängen ganz andere Parameter noch mit dran.
Jetzt kennen wir die Abbauart in Südamerika, das Lithium aus dieser Sohle zu gewinnen. Wir wissen aber auch, ein Großteil des weltweiten Lithiums, das kommt aus Australien, aus diesem Spodumen. Wie muss man sich das denn jetzt in Serbien vorstellen? Ist das auch so ein Untertageabbau oder was ist da genau geplant?
Um das besser verstehen zu können, muss man sich die Lagerstätte nochmal anschauen. Das ist dort tatsächlich in einer Tiefe oder einer Teufe von, es fängt so bei 150 Metern an und geht runter, ich glaube, bis 700, 800 Meter, sind unterschiedliche Horizonte. Also das Einzige, was hier realistisch in Frage kommt, ist ein klassischer Untertagebergbau. Also ein, zwei, drei Schachtanlagen, man geht auf das gewisse Niveau runter, wo man die größten Konzentrationen hat, dann bildet man dort Stollen aus, entnimmt das Material und geht in das Processing rein. Es ist also nicht so wie eben in den Salaren in Südamerika, das ist eine vollkommen andere Prozessroute. Und es ist auch nicht die Spodumenroute, diese klassische Festgesteinsroute, eben weil dieses Mineral, dieser Jadarit, das ist ein sehr, sehr komplexes Mineral, es geht so in Richtung Tonminerale, also wirklich, das ist chemisch durchaus Hightech, auch mineralogisch. Das bedeutet, das Unternehmen oder wenn man sich mit diesem Material auseinandersetzen möchte, braucht man auch eine vollkommen neue Prozessroute, um dieses Material verarbeiten zu können. Aber ja, es ist ein klassischer Untertagebergbau. Und es ist im Übrigen auch sehr interessant zu wissen oder zu sehen, dass medial beispielsweise sehr oft von einem offenen Tagebau gesprochen wird, was de facto nicht der Fall ist. Das Unternehmen hat, und das kann man auf der Seite auch lesen, also es ist publiziert und kommuniziert, es wird ein Untertagebergbau sein, der an der Oberfläche durch zwei, drei Schachtanlagen sichtbar sein wird.
Nehmen Sie uns doch vielleicht mal mit so in die Historie von diesem Abbauprojekt. Wie hat man denn da das Lithium gefunden? Wie funktioniert das denn? Wird sowas eher zufällig entdeckt oder weiß man das irgendwie schon aufgrund geologischer Beschaffenheiten so der Gebiete, dass dort was sein könnte oder wie läuft sowas?
Das ist ganz klassische Explorationsarbeit von Geologen. Man hat beispielsweise in Gewässern hat man immer so eine gewisse Hintergrundwerte von bestimmten Elementen. Das kann ein guter Indikator sein. Und dieses Projekt geht tatsächlich auf die späten 90er, frühen 2000er Jahre zurück. Ich kann mich erinnern, 2003, 2004 ging das mit Rio Tinto in der Exploration in der Region los. Nicht nur in Serbien, sondern auch bis nach Bosnien rüber. Und es gab dort unterschiedlichste Vorkommen. Rio Tinto hat dann diese eine Lizenz oder dieses Lizenzpaket behalten und alle anderen sozusagen wieder abgegeben. Also das Projekt ist tatsächlich nicht erst 2 Jahre alt, sondern es hat tatsächlich eine Historie, die weit über 20 Jahre hinausgeht. Und es war ursprünglich tatsächlich auch gar kein Lithiumprojekt, sondern es war ursprünglich ein Bohrprojekt. Es ging grundsätzlich oder ursprünglich um das Thema Bohr. Ja, und ich meine, Bohr ist genauso wie Lithium ein strategisch potenziell kritischer Rohstoff für die EU. Brauchen wir für die Düngemittelindustrie, die Glasindustrie, ganz, ganz wichtig. Und das war der Hauptfokus. Und dann kam so nach und nach das Thema Lithium noch mit dazu. Man hat gesagt, Moment mal, wir haben in diesem Mineral sehr hohe Lithiumgehalte, sehr hohe Bohrgehalte. Lasst uns doch schauen, ob wir diese beiden Elemente nicht aus dem Mineral rausnehmen können und dann ein gutes Beiprodukt sozusagen noch mit dazu haben. Und je nachdem, wie so ein Markt funktioniert, wenn der Lithiummarkt sozusagen der dominantere ist, auch in der Preisfindung, dann ist Bohr das Nebenprodukt oder eben andersrum.
Dann konzentrieren wir uns trotzdem auf das Lithium in diesem Podcast heute. Sie sind Geologe, Sie haben sich mit allen Umweltaspekten der Lithiumförderung auseinandergesetzt. Jetzt kritisieren tatsächlich Umweltschützer konkret dort in diesem Projekt sämtliche Aspekte. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist das umweltverträglich? Brauchen wir den Bergbau speziell dort?
Das ist in dem Fall von diesem Projekt natürlich durchaus schwierig, mit Sach- und Fachargumenten gut voranzukommen. Warum? Weil dieses Thema in dem Land und ist explizit bei diesem Projekt natürlich auch eine gewisse emotionale Ebene hat. Da hängt natürlich auch ein gewisser politischer Blickwinkel mit dran. Serbien ist geografisch in einer Position, was Europa angeht, was die Lage in Richtung Russland angeht, da gibt es chinesische Interessen. Also es ist geopolitisch durchaus komplex, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber eine Sache muss natürlich klar sein, Bergbau, egal wie gut wir den machen, egal wie nachhaltig wir den tun, egal wie minimalinvasiv wir den tun, er hat immer einen Impact auf den Naturraum. Das muss allen klar sein. Es ist natürlich in der Verantwortung der Unternehmen, der potenziellen Abnehmer, Automobilhersteller beispielsweise, aber auch uns als Kunden und natürlich die Behörden, die sowas beaufsichtigen müssen, sicherzustellen, dass das vernünftig gemacht wird. Es gibt einen recht interessanten Aspekt. Ich bin auf einer Konferenz gewesen und da ist mal abgefragt worden, ja, so welche Technologien interessieren uns denn, welche Industrien finden wir gut? Und wir wollen alle Mobilfunktelefone, wir wollen Tablets, wir wollen Auto fahren, wir wollen mit dem Flugzeug fliegen. Das sind alles so die Industrien, die so ganz oben waren im Ranking, die wir toll finden. Und die Industrie, die alle ganz schlecht finden, das ist der Bergbau. Das war mal ganz, ganz unten in den Charts. Das Dumme an der Sache ist, dass ohne den Bergbau viele dieser Technologien nicht möglich sind. Und das bedeutet, dass wir zusehen müssen, dass wir den Bergbau, da wir ihn brauchen, nachhaltig und umweltfreundlich gestalten und im Gegenzug oder gleichzeitig mal den Konsum überdenken und möglicherweise mit dem Konsum einzelner Dinge etwas nach unten gehen, damit wir eben nicht so ein exponentielles Wachstum im Bergbau brauchen, um all die Dinge Realität werden zu lassen, die wir uns so sehr wünschen.
Wir wollen jetzt heute auch gar kein Bergbau-Bashing oder sowas betreiben, aber wir wollen natürlich schon bestimmte Aspekte, die auch jetzt immer wieder in den Medien genannt werden, mal so abfragen bei Ihnen, weil Sie sind der Experte. Trotzdem jetzt nochmal so zu den Risiken vielleicht dieser Abbaumethode, die dort in Serbien jetzt angewandt wird. Gibt es da denn irgendwelche besonderen Risiken, die die Umwelt beeinflussen könnten?
Risiken weiß ich nicht, aber es gibt Bedenken. Die können wir ja benennen. Wenn man einen Untertagebergbau betreibt, ist es ja so, dass man in einer bestimmten Tiefe Material entnimmt, da entstehen Hohlräume. Also muss man sich Gedanken machen, was macht man mit diesen Hohlräumen? Da ist eine Idee, diese Hohlräume so viel wie möglich wieder zu verfüllen, um eben an der Oberfläche keine Subsidenz, also kein Sacken des Bodens sozusagen zu haben. Paradebeispiel dafür ist das Thema Kohlebergbau im Ruhrgebiet. Da muss man jetzt Grundwasser pumpen, weil eben sich der Boden so gesenkt hat. Das weiß man aus der Historie, das kann man umgehen. Es ist aber ein Restrisiko, was besteht. Das Material kommt an die Oberfläche, das muss transportiert werden. Das bedeutet, da kann es zu Lärmbelästigung kommen, da kann es zu einer Staubbelastung kommen. Das muss man technisch in den Griff kriegen. Man kann zum Beispiel LKWs abdecken, wenn man das Material transportiert, um eben solche Emissionen nicht zu haben. Man muss schauen, wie sieht das mit potenziellen Wasser-, Grundwasserleitern aus? Würde man die stören? Ja, nein. Und dementsprechend muss man sich darum kümmern, dass man Wasser nicht verunreinigt oder verunreinigtes Wasser möglicherweise in einen Vorfluter, also in einen Fluss zurückgibt. Aber all diese Dinge kann man, das muss man in Umweltverträglichkeitsprüfung darlegen und eben in einer guten Exploration auch darlegen, dass eben solche Risiken, dass man sie minimieren kann. Das Beispiel Wasser ganz kurz. Ich habe gesagt, dass diese Lagerstätte in so einer Tiefe von 150 bis 600, 700 Meter. In diesen Tiefen und aufgrund auch der Geologie der Lagerstätte, das sind sehr, wir sprechen davon, von sehr dichten Tonsteinen, die sind sehr wasserundurchlässig, das sind Barrieren, da geht Wasser nicht durch. Es gibt in diesen Tiefen, gibt es Wasser, das ist ein sehr hochsalinares Wasser. Das ist kein Wasser, was Sie für eine Landwirtschaft nutzen können, das ist kein Trinkwasser, das ist ein nicht nutzbares Wasser, ähnlich den Salaren in Chile und in Argentinien. Das Grundwasser, was die Landwirtschaft in dieser Region nutzt, ist an einer Tiefe von 15 bis 20 Metern. Das bedeutet, dass wir einen ganz großen, erstmal eine große Distanz haben zwischen diesen Wasserleitern und sie sind miteinander nicht verbunden. Wenn man jetzt Bergbau in so einer Region betreibt, muss man eben darauf achten, dass man solche Wasserleiter nicht kurzschließt, also miteinander verbindet. Da gibt es technische Möglichkeiten, das kann man in den Griff bekommen. Wenn man sagt, wir entnehmen dort ein Gestein und das Gestein hat dort ein Lithiumoxidgehalt von, ich sage jetzt einfach mal das Erz, 1,5 bis 2%, ist klar, dass man auch taubes Gestein, also Gestein ohne Mineralisation, mit an die Oberfläche bringt. Man prozessiert es, macht ein Konzentrat draus und das, was man eben nicht weiterverwendet, das kann man in den Berg dann eben zurückbringen und oder man kann oder muss, warum auch immer, Material auf einer Deponie lagern. Das ganze Thema Tailings und Deponien ist im Bergbau ein bekanntes Thema. Da gibt es unterschiedliche technologische Ausführungen. Und die mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sein müssen. Also es muss eine Abdichtung nach unten geben, damit es eben keine Kontamination mit Wasser gibt, egal ob das Regenwasser ist oder ob das Grundwasser wäre. Da gibt es unterschiedliche Technologien, wie man das machen kann. Man muss Entwässerungsbrunnen anbringen, damit eben dort kein verunreinigtes Wasser irgendwo hinfließen kann. Und dann ist die Frage, muss man Vegetation irgendwo wegnehmen, wo man eine Halde hinmachen oder platzieren möchte? Wie sieht das aus mit einer Renaturierung? Aber all diese Aspekte gehen darauf zurück, Bergbau ist ein Eingriff in den Naturraum und die Gesetzgebung in diesen Ländern muss sozusagen die Bande oder den Rahmen dafür vorgeben, was als, ich nenne es mal in Summe oder als Glocke, als Ausgleichsmaßnahmen, Renaturierungsmaßnahmen und oder Schutzmaßnahmen in Angriff genommen werden muss, damit eben dieser Bergbau dort keine Wüstenlandschaft hinterlässt. Also es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, die man betrachten muss. Und das ist ganz wichtig, die sind spezifisch für ein Vorkommen. Man kann nicht sagen, in einem Land A, da ist ein Haldendesign oder ein Grundwassermanagementdesign Format B gültig. Das nehmen wir einfach als Blaupause und legen das auf Land B, C, D, E, F, G hin. Das geht nicht. Es ist spezifisch für das Projekt. Und um all das zu klären, braucht es eben diese ganzen Studien, die gemacht werden müssen, auf diesen ganz unterschiedlichen Leveln, damit das eben vernünftig gemacht werden kann.
Sie waren ja jetzt auch vor Ort in diesem Jadartal in Serbien. Beschreiben Sie uns das doch mal. Wie sieht es denn da aus? Ist das dicht besiedelt? Gibt es da Landwirtschaft? Oder wie sieht es da aus? Ist da vielleicht komplett leer? Also spielt das vielleicht gar nicht so eine Riesenrolle, dass da irgendwer gestört wird oder sowas?
Da gibt es Landwirtschaft, ja. Das ist in diesen Ländern tatsächlich auch so, dass sie dort das Thema haben, dass sie dort eben nicht nur einen Bauern haben, der, keine Ahnung, x Hektar hat, sondern das ist sehr kleinteilig, das sind sehr, sehr viele kleine Parzellen. Wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass viele von den Grundstücken dort oder Farmen oder wie auch immer man das nennen möchte, durch das Unternehmen schon erworben wurden. Ja, das ist so, weil man eben nicht auf einem Grundstück, wo ein Bergbauschacht steht, noch Mais anbauen kann. Das ist einfach ein Sicherheitsthema. Das würde in Deutschland auch nicht gehen. Es ist aber nicht so, dass es eine dicht besiedelte Gegend wie, ich sage einfach mal, Berlin wäre. Ja, ja, da gibt es Siedlungen und da gibt es auch, und das ist vollkommen klar, da gibt es ein Konfliktpotenzial zwischen unterschiedlichen Nutzungsprofilen. Im Übrigen das Gleiche, wie wir das im Oberrheingraben hätten bei einem Projekt, ja, oder im Erzgebirge haben wir die gleichen Diskussionen mit den Projekten auf der deutschen, auf der tschechischen Seite oder in Spanien oder in Portugal. Also das ist nochmal nichts Projektspezifisches, sondern das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass es hier potenzielle Nutzungskonflikte geben kann. Aber das ist dort eine Region. Ich glaube, es ist 1,5 bis 2 Stunden von Belgrad entfernt, in einem sehr ländlichen Raum. Und nochmal, wenn man dort einen Untertagebergbau betreibt, sieht man dann dort 2, 3 Förderschächte, wo das Material abtransportiert wird zu einem oder an einen Ort, wo dann eben die Weiterverarbeitungsanlage stehen muss. Denn es soll im Land passieren.
Für uns ist das tatsächlich immer ein bisschen schwierig greifbar. Man vergleicht jetzt die Nachhaltigkeit von verschiedenen Abbauarten in verschiedenen Ländern, die ganz verschiedene Bedingungen mit sich bringen. Im letzten Podcast haben Sie mal unterschieden, was das denn eigentlich heißt. Wenn man in der Sohle irgendwie Lithium abbaut, soll ja tatsächlich energetisch ein bisschen besser sein als jetzt der Spodumenabbau in Australien. Jetzt haben Sie dargelegt, wie vielschichtig das eigentlich ist, wenn man nicht nur auf diese Klima Einwirkungen sozusagen eingeht. Aber was würden Sie sagen, wenn man jetzt nur mal den Energiebedarf beäugt dieser verschiedenen Abbauarten, ist das dann zu unterstützen, was da in Serbien passiert oder passieren soll?
Ich weiß gar nicht, ob man das so schwarz-weiß beantworten kann. Was ich weiß, ist, dass die Prozessroute in einem Salar andere Umweltaspekte berücksichtigen muss als die Prozessroute über den Spodumen. Spodumen aus Australien, das ist von der Mineralogie her vorgegeben, muss auf über 1000 Grad erhitzt werden, um die Struktur aufzubrechen, damit man dann das Lithium in dem chemischen Prozess rauslösen kann. Nach meinem Verständnis ist das beim Jadarit nicht der Fall. Das ist ein weicheres Material. Das bedeutet, dass man diesen Energieinput, der ja tatsächlich so hoch ist beim Spodumen, dort nicht hat. Es ist am Ende tatsächlich so, dass Sie eine Tonne oder eine Tonne Lithiumcarbonat oder Hydroxid in einen Raum stellen können. Und Sie schreiben daran, die eine kommt aus Chile, die andere kommt aus Serbien, die andere kommt aus dem Oberrheingraben, das andere kommt aus China, das andere kommt aus Australien und aus Südafrika. Und die werden alle, obwohl es das gleiche Produkt ist, einen unterschiedlichen Umweltabdruck haben. Wie der schlussendlich für Serbien, für Jadar, für Rio Tinto aussieht, kann ich nicht sagen, weil es kein Projekt ist, was im Moment in Produktion ist. Es gibt also keine realen Werte zum Greifen. Und das Unternehmen hat meines Wissens nach diesen kompletten Flowsheet auch noch nicht publiziert, denn das ist ein Prozess, der spezifisch entwickelt wird, weil es das so noch nicht gab. Und dementsprechend da auch gewisse Patente vermutlich drauf liegen. Und deswegen gibt es da noch keine greifbaren Zahlen. Aber ich würde davon ausgehen, das ist ein relativ blauäugiger Guess, aber dass es irgendwo zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem liegen wird. Und einen Vorteil dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir befinden uns immer, wir sind zwar nicht in der EU, aber wir sind in Europa. Das bedeutet, wir sind Minimum 10.000 Kilometer näher von China dran und das Gleiche mit Australien. Das bedeutet, uns fallen Transportwege weg. Man möchte dort eine integrierte Industrie entwickeln. Wir haben also den Transport unterschiedlicher Industrien nicht. Und möglicherweise hat man auch, und jetzt komme ich kurz auf das MOU zu sprechen, einer der Punkte in dem geschlossenen MOU zwischen der EU und Serbien ist ja auch die Hilfestellung in der Ausbildung der lokalen Behörden, um Dinge zu kontrollieren und ein weiterer Punkt ist, dass man sicherstellen möchte, dass europäische Umweltstandards dort eben auch gelten. Und ich bin der Meinung, wenn man näher dran ist an der Produktion, beispielsweise als abnehmende Industrie, hat man möglicherweise auch eine bessere Kontrolle darüber, was tatsächlich dort vor Ort passiert, als wenn man im Vergleich irgendwo in China ist oder im südlichen Afrika oder irgendwo im südlichen Südamerika.
Ja, eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Punkt, nämlich dem Lithiumpreis. Sie haben ja schon gesagt, wenn die Produktion nah ist, dann an den Abnehmern, das ist natürlich schon ein Vorteil. Könnte denn das in Serbien abgebaute Lithium preislich auf dem Weltmarkt mit dem von China abgebauten und veredelten Lithium tatsächlich konkurrieren? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, weil sie eigentlich nur davon abhängt, was auf dem Weltmarkt passiert. Wir haben im Moment ein Preisgefüge, was nicht nachhaltig ist, ja, weder für die Angebotsseite noch für die nachfragende Seite, denn das hat alles Nachteile, wenn der Preis so niedrig ist, da können wir gleich noch dazu sprechen. Ich gehe schon davon aus, dass ein Unternehmen, was plant, mehrere Milliarden US-Dollar in einem Land zu investieren, durchaus durchgerechnet hat, dass es sich lohnt, ja. Nochmal der Blickwinkel, wir reden nicht nur über Lithium, wir reden auch über Bor als wichtiges Produkt. Deswegen ist so ein Beiprodukt als zweites Standbein gar nicht die schlechteste Idee. Möglicherweise kann man aus den anderen Materialien, die dort im Moment mit abfallen in der Theorie, auch noch ein werthaltiges Produkt generieren. Stichwort, ne, Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, so viel nutzen wie möglich, nicht wegwerfen. Also ich gehe da durchaus davon aus. Ich glaube auch nicht, dass der Lithiumpreis da bleibt, wo er jetzt ist. Das ist einfach regulatorisch getrieben gar nicht möglich.
Können Sie das nochmal unseren Hörern und Hörern vergegenwärtigen? Wo steht denn der Lithiumpreis gerade? Und vor allem, was sind diese Gründe für diesen Preisverfall seit ein paar Monaten, seit knapp einem Jahr oder zwei fast? Wo stehen wir?
Es ist tatsächlich relativ dramatisch, wenn man das mal auf den Rohstoffsektor so ein bisschen versucht aufzublasen. Ist es mir in meinen 13 Jahren hier auch noch nicht so untergekommen, diese Volatilität, also diese Preisausschläge, diese Schwankungen. Die Ursache für diese Preisschwankungen vielleicht als erstes Mal, wir reden immer noch von einem sehr kleinen Markt. Der Markt ist relativ jung. Er hat wenige große Unternehmen, die dort eine Rolle spielen. Er ist also sehr, sehr volatil. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, die Ankündigung von CATL, dass sie eine Produktion offline nehmen wollen. Und man hat regelrecht gesehen, was für ein kleines Erdbeben das durch die Lithiumwelt gegeben hat. Also man konnte direkt sehen, welchen Einfluss ein einzelnes großes Unternehmen in diesem Markt hat. Das würde Ihnen im Aluminium-Kupfermarkt so nicht passieren oder im Eisenmarkt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir... Normalerweise sind Preise getrieben durch Angebot und Nachfrage. Wir haben beim Lithium jetzt den Sonderfall, dass wir von einem Element reden, was für die Energiewende eminent wichtig ist. Sie können keine Lithium-Ionen-Batterien bauen ohne Lithium. Das wird sich auch in den nächsten 10, 15 Jahren nicht groß ändern. Es ist regulatorisch getrieben. Ja, die EU möchte den Weg hin zu den Erneuerbaren, hin zur E-Mobilität. Das ist also quasi per Gesetz vorgeschrieben. Und sie können Lithium eben nicht substituieren oder nicht gut substituieren. Und damit ist eigentlich die Nachfrageseite vorgegeben. Plus, dass eigentlich all das, was im E-Markt so richtungsweisend ist, im Moment in China passiert. Wenn es in China zuckt, dann fangen wir hier mächtig an zu husten. Vor zwei Jahren hatten wir die Situation, dass die Preise ja durch die Decke gegangen sind. Wir hatten ja teilweise Preise von 60, 70, 80.000 Dollar die Tonne, ja, was für die Nachfrageseite katastrophal gewesen ist. Ja, da war nur der Vorteil, dass man das nicht substituieren konnte. Hätte man sonst nämlich getan. Diese Preissituation war nicht nur Angebots- und Nachfrage getrieben, da war ganz viel Nervosität im Markt. Manche sprechen dann immer von einer Blase. Also das war total übertrieben. Das waren keine realen Preise. Und genauso wenig halten wir eigentlich oder hält die Lithiumwelt die aktuellen Preise von plus minus 10.000 Dollar, was ein Minus von über 80% darstellt, ne, in den letzten anderthalb Jahren, eigentlich auch keinen realen Preis darstellt, der das Thema Nachfrage so richtig widerspiegelt. Diese niedrigen Preise sind auch noch unter einem ganz anderen Gesichtspunkt eigentlich nicht gut, weil sie die Projekte, die eigentlich auf der höheren Seite der Kostenkurve sind, denen eigentlich das Geschäftsmodell im Moment so ein bisschen kaputt macht. Und das ist für die Explorationsunternehmen so oder so schon schwierig oder eigentlich immer schwierig, Geld im freien Markt zu generieren, um Projekte zu entwickeln. Und wenn der Produktpreis jetzt sehr, sehr niedrig ist, dann ist die Attraktivität von so einem Projekt natürlich nochmal gedämpfter oder noch niedriger. Und das ist vor allem für uns in Europa, für die Projekte in Europa nicht gut, dass die Projekte, die ohnehin schon mit einer sehr hohen internationalen Konkurrenz zu kämpfen haben, auch auf der Kostenseite, jetzt noch in einem Marktumfeld unterwegs sind, was im Moment als ja recht depressiv noch sehr wohlwollend umschrieben ist. Also es ist keine gute Entwicklung. Das bedeutet, der Markt braucht, um nachhaltigen Bergbau zu betreiben, auch nachhaltige Preisgestaltung. Und die Frage ist, wo ziehen wir die Linie ein, wo wir sagen, ab hier ist es ein nachhaltiger Preis, wo Bergbau so gut gemacht werden kann, dass er sich für die Angebotsseite natürlich lohnt, denn es muss ja ein Geschäftsmodell sein. Und auf der anderen Seite aber die Nachfrageseite nicht verschreckt. Und eigentlich ist das die 1-Million-Dollar-Frage, wo ist der Preis in 6 Monaten, in 12 Monaten? Und ehrlicherweise traue ich mir da im Moment gar keine gute Prognose zu, eben weil der Markt so klein und so volatil ist und eben nicht nur Angebots- und Nachfrage getrieben ist. Aber Fakt ist, das aktuelle Preisgefüge ist nicht sehr gesund. Und eigentlich würde ich es auch für die, auch mit Hinblick auf das, was wir in Europa wollen mit dieser Batterieindustrie, brauchen wir, glaube ich, schon Preise so 25 bis 30. Das wäre eigentlich ein gesundes Level, wo eigentlich alle gut leben können.
Ich greife mal diesen Ball auf. Jetzt haben Sie sehr schön drum rumgeschifft, was denn die eigentlichen Gründe von diesem krassen Preisverfall eigentlich sind. Ich mache mal einen Vergleich. Wir sehen einen regelrechten Preisrutsch gerade bei Zellpreisen, bei Packpreisen. Das hat nur anteilig, ehrlich gesagt, mit diesem Lithiumpreis generell zu tun. In China sind die E-Autos massiv gesunken, die Preise dafür. Und deswegen sieht auch tatsächlich die westliche Welt den Hochlauf der Elektromobilität immer kritischer, weil die paar Projekte, die wir angefangen haben mit den Gigafactories, plötzlich absolut desolat dastehen als Businessmodell. Nochmal die Frage, warum sind die Lithiumpreise weltweit gefallen? Die Nachfrage grundsätzlich ist ja jetzt nicht massiv eingebrochen, wenn man die komplette Welt beäugt, oder?
Der Markt hat tatsächlich unterschätzt, wie schnell vor allem China auch eine Produktion, eine lokale Produktion in China hochfahren kann. Wir hatten vor ein paar Jahren noch die Situation, dass wir hatten ganz klassisch Australien, Chile, Argentinien. Das waren die drei großen Produzenten. Das waren die drei, die mit über 80% den Markt versorgt haben. Und jetzt auf einmal in den letzten 2, 3 Jahren haben wir China mittlerweile als drittgrößten anstelle von Argentinien. Und die sind auf einem guten Weg, ihre Produktion noch mehr aufzubauen. Das bedeutet, der Markt hat durchaus und auch eben dieser Situation geschuldet, dass die Preise so hoch waren. Es sind viele Projekte an den Markt gegangen, auch im südlichen Afrika, getriggert durch chinesisches Investment. Warum? Weil die Chinesen gesehen haben, wir haben eine Strategie mit unserer E-Mobilität. Wir wollen diesen technologischen Vorsprung halten, den wir haben. Und den haben sie, das ist vollkommen klar. Und haben sich eben strategisch auch ausgerichtet und Projekte entwickelt, um eben genug Material zu haben, um diese Strategie verfolgen zu können. Das bedeutet, der Markt war durchaus in einem Überangebot drin. Die Nachfrage in Europa ist zurückgegangen. Es gab volle Lagerbestände auch in China, aus denen man gut schöpfen konnte. Und jetzt kommt eben noch dazu, dass China nicht nur den Vorsprung hat, was die Technologie in der Zellfertigung angeht und in der Zellchemie, und das hat CATL mittlerweile, und BYD beispielsweise, sondern sie haben auch eben auch den Skalierungseffekt auf ihrer Seite. Die können eben Millionen Zellen fertigen, weil sie die Fabriken stehen haben. Und sie haben eben auch das ausgebildete Personal, um solche Anlagen betreiben zu können. Und sie haben eben auch die Technologieanbieter, die die Maschinen bauen können, um diese Zellen bauen zu können. Das Beispiel war ja vor wenigen Tagen und Wochen das Beispiel mit Northvolt, die so abhängig sind von diesem einen Maschinenlieferanten aus China, um die Zellen fertigen zu können. Und all das spielt natürlich China in Summe in die Hände, Zellen, also auf Zell-Level und auch auf Pack-Level mit so niedrigen Kosten produzieren zu können. Also der Skalierungseffekt, der ist tatsächlich unterschätzt worden. Und das ist natürlich etwas, wenn man in China eine Zelle bauen kann für 40, 50 Dollar pro Kilowattstunde und im Vergleich dazu in Europa und oder den USA subventioniert über den IRA und was auch, ne, und andere Programme, und man kommt da nicht unter die 100 drunter, dann ist das natürlich ein massiver Kostennachteil auch für die Automobilhersteller. Ja. Also all das spielt hier zusammen, und auch das ist eben keine Frage, die man mit einer Schwarz-Weiß-Antwort beantworten kann. Es sind ganz viele Stellschrauben, die aber in China vor vielen, vielen Jahren einfach schon mal die Weichen gestellt wurden und es sich jetzt einfach auszahlt, dass man eben einen guten Zugriff auf hochwertige Bergbauprojekte hat, auf eine wertschöpfende Industrie zwischen Bergbau, Precursor-Material, Kathodenmaterial bis hin zu den Zellfertigern in China, die eben ihre Gigafactories dort stehen haben, mit niedrigen Ausschussquoten, hochtechnologisch, mit sehr guten Zellchemien. All das spielt da eine ganz, ganz große Rolle.
Dann sprechen wir doch jetzt mal über die Abhängigkeit von chinesischen Firmen. Wir sind uns da hier intern immer ein bisschen uneins und nicht so ganz einig, wie wir das bewerten sollen. Ob es wirklich so notwendig ist, dass wir uns von, also wir Europäer, von chinesischen Firmen bei den Rohstoffen, den Batteriematerialien unabhängig machen. Also ist denn wirklich da eine Gefahr da, dass jetzt beispielsweise die chinesische Regierung irgendwann sagt, sie will den Handel einschränken mit Europa, oder vielleicht auch eine andere Perspektive? Beispielsweise könnte es sein, dass China irgendwann Taiwan angreift und die EU seinerseits sagt, wir verhängen jetzt Sanktionen, wie es bei Russland der Fall war, und dann dadurch der Handel eingeschränkt wird. Sehen Sie das als real an, solche Gefahren, solche Risiken?
Ich glaube, das ist extrem komplex auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das sage ich auf jedem Podium und auch bei jedem Vortrag, ich bin ein Freund von Kooperation und kein Freund von Konfrontation. Zumal wir ja gerade darüber diskutiert haben, wie abhängig die westliche Welt von dem technischen Know-how der Zellfertigung in China ist, auf ganz unterschiedlichen Levels. Also das macht eigentlich gar keinen Sinn, und ich kann mir das im Bereich von Lithium auch nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man aber so ein bisschen steuernd seitens China in den Markt schon eingreifen kann, indem man sehr viel günstigeres Material im Sinne von Lithiumcarbonat oder Hydroxid in den Markt hineingibt und damit natürlich auch einen Effekt auf eine Preisgestaltung hat, was es dann natürlich am anderen Ende wieder Projekten, die sehr hochpreisig eigentlich sind, schwerer macht. Das sind Dinge, die wir bei seltenen Erden gesehen haben. Das sind Dinge, die wir bei Nickel gesehen haben, bei Aluminium, bei Magnesium. Also das ist durchaus so eine Strategie, die ich mir vorstellen könnte. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass viele chinesische Unternehmen wie CATL, BYD natürlich auch den europäischen Markt nicht nur als Absatzmarkt, sondern auch als Produktionsstandort mittlerweile im Blick haben. Warum? Weil das eigentlich so der einzige Markt ist, wo sie noch richtig wachsen können. Ja, die USA, das wird schwierig. In Afrika, das ist kein großer Markt. In China ist das Wachstum auch begrenzt. Also Europa ist durchaus ein Wachstumsmarkt für die Chinesen. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie hier auf eine ganz brutale Konfrontation aus sind. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Zu dem Thema Taiwan kann ich eigentlich nichts sagen. Das ist für mich, wirkt das relativ unrealistisch, dass das Thema auf das Batteriethema irgendwie eine Auswirkung haben sollte. Aber da bin ich politisch auch nicht tief genug drin, um mir da ein Urteil erlauben zu können. Aber es ist natürlich grundsätzlich immer gut für eine Industrie. Und das ist auch etwas, was wir in der DERA den deutschen Unternehmen auch immer wieder versuchen mitzugeben. Lieferquellen zu diversifizieren ist per se eine gute Sache. Auf fünf Beinen steht es sich einfach besser als auf beiden, um eventuelle Ausfallrisiken abfedern zu können. Von daher diversifizieren von China ja, aber eben keine Konfrontation, sondern im besten Fall eine gute Kooperation.
Ich tue mir manchmal ganz schön schwer, wenn ich daran denke, dass wir ja hier in Europa eine Marktwirtschaft weiter behalten wollen. Gleichzeitig müssen wir diese junge Batterieindustrie so hoch subventionieren, dass sie eben mithält mit den chinesischen Unternehmen. Wir möchten Technologie fördern, aber gleichzeitig ist das ganz schön weit weg von eben der Marktwirtschaft, wenn wir eben unsere eigene Technologie so weit pushen, so weit fördern. Ich weiß nicht, ob am Ende dabei tatsächlich, also sozusagen global dabei, ein besserer Markt für E-Autos, für Zellen und eben auch den Lithiumpreis da rauskommt. Haben Sie da irgendwie eine Antwort, wie jetzt diese Systemfrage am Ende gelöst wird? Weil ich vermute, dass das chinesische System mit diesen Subventionen im Moment deutlich besser fährt, als wir mit unserer Marktwirtschaft, die ja im Prinzip uns noch davor zieren, irgendwie diesen Batteriesektor noch mehr zu unterstützen. Vielleicht wollen wir es am Ende auch nicht, oder?
Ja, das ist die zweite 1-Million-Dollar-Frage. Ich weiß nicht, ob China mit dieser Strategie langfristig besser fährt. Sie scheint jetzt kurz- und mittelfristig zu funktionieren. So. Vielleicht ein kurzes Gegenbeispiel. Wir hatten ja das Thema Solarindustrie mal in Deutschland, ja, Solar Valley und so weiter, 2010, 2012. Man könnte jetzt im Nachgang auch die Frage stellen, hätte man damals mehr unterstützen müssen, mehr subventionieren müssen, wäre man dann heute in einer anderen Situation? Das sind eigentlich alles so kleine Hätte, Wenn und Aberspiele. Die Frage ist am Ende des Tages, was wollen wir in Europa mit der E-Mobilität? Wo wollen wir hin? Ich glaube, man hat durchaus unterschätzt, dass die Zivilgesellschaft mehr Zeit braucht, um von der einen Technologie wegzukommen und sich an eine neue Technologie zu gewöhnen. Adaption. Das ist irgendwie immer so ein Thema. Ich bekomme meinem Vater kein E-Auto mehr verkauft. Bei mir geht das. Mein Sohn wird wahrscheinlich sagen, wie konntet ihr jemals mit einem Diesel rumfahren? So. Aber wenn man diese Frage stellt, ist man ganz schnell bei dem Thema, wir müssten uns um das Thema Ladeinfrastruktur kümmern. Wir müssten sehen, dass eben E-Mobilität tatsächlich nachhaltig gemacht wird und nicht nur ein Ersatz von A durch B ist. Dann sind Sie automatisch bei der Frage nach dem Energiemix, nach den Stromkosten, wie viel CO2 haben wir pro Kilowattstunde im Strommix. Also auch da hängen ganz, ganz viele Aspekte dran. Aber ich bin doch der Meinung, dass wir in Europa zusehen sollten, unsere eigene Batterieindustrie hinzubekommen mit dem Blick A auf die E-Mobilität. Wir haben in Europa ist die Automobilindustrie der treibende Wirtschaftszweig. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in Deutschland, ich glaube, 1 Million direkt bei den OEMs und 4 Millionen dann nochmal indirekt bei den Zulieferern, bei knapp, ich glaube, 28 Millionen Menschen, die in Deutschland in Lohn und Brot stehen. Das ist also ein riesengroßer Industriezweig. Und ich glaube, wir müssen in Europa schon zusehen, dass wir diesen Industriezweig auch halten. Und das geht wahrscheinlich nur über das Thema E-Mobilität, weil es regulatorisch so vorgegeben ist aus Brüssel. Und dann landen wir eben bei den Antrieben, bei den Batterien bis runter zum Zelllevel. Die Frage ist, bis zu welchem Punkt unsere Industrie diesen Schritt zurückgehen muss in dieser Wertschöpfungskette oder ob es nicht Sinn macht, sich dann die Industrie sozusagen mit ins Boot zu holen, weil sie die Expertise hat, und so weiter, um es dann eben zusammen und gemeinschaftlich zu machen. Und dieses Thema Subventionieren mit der Brechstange, ich bin kein großer Freund von Subventionen, aber ich habe vermutlich auch zu wenig Verständnis von den Zusammenhängen dabei. Aber eine Industrie auf Biegen und Brechen zu subventionieren, funktioniert vielleicht kurz- bis mittelfristig, aber ob das eine Langzeitstrategie ist, weiß ich nicht, denn die Industrie muss sie ja allein laufen. Sie können ja nicht bis ins Unendliche subventionieren und finanzieren.
Heben wir doch jetzt mal die Stimmung und gucken uns mal ein ganz positives Beispiel aus Deutschland an. Und zwar hat die Firma AMG Lithium derzeit in Bitterfeld-Wolfen eine Raffinerie für Lithiumhydroxid in Batteriequalität in Betrieb genommen. Und damit ist sie der erste Anbieter tatsächlich von diesem Produkt mit einer Produktionsstätte auf dem europäischen Festland. Erzählen Sie uns doch mal von diesem Projekt. Worum geht's da genau? Welche Mengen können da tatsächlich dann hergestellt werden? Ist das wirklich ein großer Maßstab dann auch?
Es ist recht witzig, dass Sie das ansprechen. Ich weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben, aber ich komme selbst aus Bitterfeld. Also es ist sozusagen, also NIMBY kann ich jetzt hier nicht mehr gelten lassen. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass im Critical Raw Materials Act gesagt wird, 10% Bergbau in Europa. Das kriegen wir gut hin, denke ich. Der zweite Benchmark sind 40% Weiterverarbeitung, um eben genau diese Abhängigkeiten beim Lithiumhydroxid von über 90% aus China entgegenzuwirken. Und da ist natürlich ein solches Projekt eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung. Das Unternehmen, ich glaube, Modul 1 sind 25.000 Tonnen und perspektivisch kann man, glaube ich, bis auf 100.000 hoch, also noch 4 weitere Module. Und 100.000 Tonnen Lithiumhydroxid, das ist für Europa, für einen Bedarf, das ist durchaus eine Hausnummer. Ja, wenn wir vorhin gesagt haben, wir brauchen ungefähr 25 Kilo Carbonat für ein Auto, das sind in etwa so 20, 21 Kilo umgerechnet auf Hydroxid, dann ist das schon eine Hausnummer. Ja, und auch der Standort dort im Chemiepark Bitterfeld, und das muss ich jetzt als Lokalpatriot, muss ich das leider noch loswerden, das ist clever gewählt von dem Unternehmen, weil sie dort eben diese zuliefernde chemische Industrie haben. Und diese Clusterbildung, beispielsweise auch Schwarzheide, Guben, ja, oder Ludwigshafen, BASF, oder an der Küste oben. Das kann ein Standortvorteil für Deutschland, für Europa sein, wenn Sie all diese Industrien, die Sie brauchen für diese Wertschöpfungskette zusammen haben. Wenn Sie beispielsweise in so einem Unternehmen, Sie brauchen Dampf oder eine Schwefelsäure oder eine Salzsäure oder was auch immer, und Sie haben das im Verbundnetz an solcher Lokalität da, dann ist das ein Standortvorteil. Und von daher macht es natürlich Sinn, sowas zu clustern. Und natürlich ist es für die gesamte Industrie in Deutschland und in Europa schon mal so ein kleiner Leuchtturm, dass wir die erste Firma in Europa haben, die das dort hingestellt hat, weil es nämlich zeigt, dass es mit einem Eigeninvestment ohne Subventionen möglich ist, bei entsprechendem Know-how hier in Europa sowas hinzustellen und offensichtlich auch mit einem Geschäftsmodell, was funktioniert, denn sonst hätte das Unternehmen das nicht gemacht.
Ja, dann letzte Frage zum Abschluss. Geben Sie uns doch mal nochmal einen Überblick über die europäischen Lithiumprojekte, die es hier so gibt. Wir haben jetzt über Serbien lange gesprochen. Was ist denn noch so tatsächlich gerade am Kommen oder in der Mache?
Wir haben so plus minus 20 Projekte auf dem Papier. Ich glaube, im Bereich der Festgesteinsvorkommen sind wir so im Bereich Erzgebirge. Da haben wir zwei, das ist Zinnwald und Zinnovec. Auf der tschechischen Seite hängt da der tschechische Energiekonzern mit dran. Die AMG Lithium hat beispielsweise auf der Zinnwaldseite 25% Anteil erworben. Das bedeutet, das ist eigentlich das größte Vorkommen festgesteinseitig in Europa. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab mit Jadar, je nachdem, welche Zahl man gerade heranzieht. Wir haben die Potenziale in Spanien und in Portugal. Wir haben in Finnland mit Keliber ein Unternehmen, was mittlerweile fast in der Produktion ist. Wir haben in Frankreich Imerys. Das ist ein bestehender Tagebau, der jetzt erweitert wird auf Lithiumhydroxid. Das ist auch ein Unternehmen mit sehr viel Expertise im Bereich Bergbau. Wir haben in Österreich immer noch das Projekt in Wolfsberg. Also wir haben im Bereich der Festgesteinsvorkommen durchaus große Spodumenpotenziale plus eben das Thema in Serbien. Was nochmal eine Sonderstellung hat, weil es eben von einem sehr großen Bergbaukonzern betrieben wird, was keine Fremdkapitalmittel braucht, die können das selbst bezahlen, was ein immenser Vorteil ist in dem aktuellen Marktumfeld. Und dann haben wir natürlich noch die, und das läuft bei uns immer unter unkonventionelle Lithiumvorkommen, das sind diese Geothermievorkommen, Oberrheingraben, deutsch-französische Seite, also Vulcan Energy und dann auf der französischen Seite Lithium de France. Und natürlich auch in der Altmark mit Neptun, ne? Diese ehemaligen Öl-Gasbohrungen, wo auch sehr, sehr große Potenziale sind. Also wir sind eigentlich auf der Bergbauseite oder auf den Potenzialen in Europa super aufgestellt. Und wir haben auch mit dem Beispiel AMG, Sie haben es genannt, oder auch Rio Tinto oder in Frankreich mit Imerys Unternehmen, die die Wertschöpfungskette weiterverfolgen wollen und eben Carbonat und oder Hydroxid schon bereitstellen wollen für diese möglicherweise entstehende Industrie der Kathoden- oder Zellfertigung hier in Europa.
Herr Schmidt, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung mal wieder. Liebes Publikum, hat Ihnen dieses Gespräch gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gerne in Ihrer Podcast-App und empfehlen Sie uns weiter. Ansonsten machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.